Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast.
Halleluja. Das ist wirklich super, bei euch zu sein. Und wir fühlen uns so willkommen und so zu Hause. Das ist echt ganz, ganz toll. Und einfach hier alle Generationen zu sehen, die Kinder und Markus wiederzusehen, den wir schon auf den Philippinen kennengelernt haben. Es ist echt ein Segen und das ist so toll, dass wir auch gestern die Gelegenheit hatten bei der Jugend und viele der Jugend kennenlernen konnten und zu sehen, wie Gott hier unter der Jugend wirkt. Und jetzt freue ich mich, ein bisschen mehr von der Arbeit auf den Philippinen zu erzählen. Ich habe einige Dias. Okay, das fängt hinten schon an. Und wir kommen also aus einer Stadt im Süden der Philippinen, 1,6 Millionen Menschen. Das ist unsere Basis und wir arbeiten in ein Gebiet von etwa 5 Millionen Menschen hinein, auf einer Insel von 20 Millionen, die etwa so groß ist wie Österreich. Also wir fahren schon oft 4 Stunden oder so, um manche unserer Gemeinden zu besuchen. Und manchmal müssen wir dann noch 2 Stunden laufen, um sie zu erreichen. Und das ist ein großes Gebiet, was wir abdecken. Wir haben momentan etwa 10 Gemeinden, die wir betreuen, die wir gegründet haben in den letzten Jahrzehnten. Und davon möchte ich ein bisschen erzählen. Hier sehen wir also unsere Bukana-Gemeinde und wir gehen relativ schnell durch die Fotos, weil wir haben nur wenig Zeit. Bukana ist also eins der Slums von Davao City mit etwa 100.000 Menschen, die in solchen Hütten wohnen. Und wir können schnell weitergehen. Wir sammeln diese Menschen, sind durch diese Gemeindegründung dort zum Glauben gekommen. Also eine Sache, was Gott tut, ist einfach, jedes Mal, wenn wir Gemeinde gründen, dann tut Gott Wunder. Wir hatten jetzt, wir hatten das Team von Deutschland hier und ihr könnt gern weitergehen mit den Fotos. Ja, schauen wir mal. Es sind viele Kinder dort und die Hütten sind eben über diesem Schlammfeld. Es gibt auch Behinderte dort, die oft versteckt werden in den Hinterzimmern der Häuser. Und wir freuen uns eben, dass viele zum Glauben gekommen sind, dadurch, dass wir das Evangelium dort verkündigen mit der Kraft Gottes. Also ein Zeugnis, was meine Frau oft erzählt, ist, dass am Anfang, wo wir gebetet haben für offene Türen in Bukana, da hatte sie eine Vision, einen Traum, dass sie in ein Haus gehen würde, wo ein krankes Kind ist. Und dieses Kind hat ein Geschwür, ein 2-jähriges Kind mit einem Geschwür auf dem Rücken. Und dann am nächsten Tag hat sie gebetet, ja, wie finden wir das? Und dann sind wir dahin. Sie hat das Haus gefunden. Sie hat für die Mutter und für das Kind gebetet. Und das Kind wurde geheilt. Und das war der erste Hauskreis. Und dadurch sind dann 10 Hauskreise entstanden, wo wir noch kein Gemeindegebäude hatten. Und da haben wir uns dann versammelt jede Woche und haben manchmal gemeinsame Gottesdienste gefeiert, bis Gott uns dann ein kleines Gebäude gegeben hat, sodass wir jetzt eine ganz gemischte Gruppe haben von Leuten, die manche schon lange Zeit dabei sind und manche erst wenige Monate, die durch die Jugendarbeit auch von Timothy und Jen dazugekommen sind, die man hier auch im Lobpreis sieht. Hier nochmal die Familie, hatten wir ja schon kurz vorgestellt. Meine 2 Töchter sind dort links. Die jüngste ist 19, hat gerade an der Uni angefangen und die älteste ist 27 und hat schon mal in München gearbeitet, eine Zeit lang, ist aber wieder zurück auf den Philippinen. So, dann weiter zur Nothilfe. Gerade auch während der Pandemie gab es wieder viel Unterernährung und neue Kinder kamen hinzu zum Retter-ein-Kind-Programm. Wir helfen oft in der Not, weil die Philippinen viele verschiedene Krisen durchmacht, immer wieder. Es gibt auch Überflutungen, es gibt während der Pandemie durften die Kinder 2 Jahre quasi nicht aus dem Haus. Hier, um in die Hütten zu kommen, muss man über dieses Hochwasser, was oft auftritt. Und das ist auch gleichzeitig die Klospülung. Also das ist ganz praktisch, wenn da ein bisschen Wasser unter den Hütten ist. denn Toiletten gibt es bei diesen Hütten nicht. Und dies ist eine der Hütten, die wir wieder aufgebaut hatten. Wir haben denen geholfen mit den Betonpfeilern, sodass sie dann über dem Wasser sind und nicht weggeschwemmt worden. Die waren wieder aufgebaut, nachdem dort 200 Hütten im Jahr 2015 abgebrannt waren. Und das ist eine der Gefahren in diesem armen Viertel, dass dein Haus abgebrannt wird. Und Gott hat Wunder getan, um Menschen zu retten. Die eine Familie, die Frau musste aus dem Wohnzimmer quasi springen und ist in den Schlamm 3 Meter tief gesprungen. Ihr Mann hat sie dann mit dem Boot gerettet, weil sonst wäre ihr Haus um sie herum abgebrannt. Und da war dann auch nichts übrig. Das sind die wieder aufgebauten Hütten. Da gibt es sehr, sehr viele und sehr, sehr eng gedrängt. Okay, wir gehen weiter. Wir hatten dann auch während der Pandemie Hilfsaktionen, wo wir quasi, es gab ja Ausgangsverbot, das war also ganz, ganz schwierig, da überhaupt hinzugehen. Und dieser Bruder vorne, der ist ein Unternehmer, zeige ich gleich, ja, das ist seine Arbeit. Er hat während der Pandemie ein Unternehmen entwickelt, Fahrräder verkauft, und es ist nicht bei dieser Hütte geblieben, sondern er hat jetzt ein Ladenlokal an der Hauptstraße, wo er containerweise Fahrräder verkauft. Also das ist einfach auch Gottes Segen. Aus der Krise heraus, aus der Not hatte er das angefangen und Gott hat ihn versorgt. Da sind noch mehr davon, dann gehen wir noch weiter. Was ganz wichtig ist für unsere Gemeinden, weil in jeder dieser Gemeinden, oder ich sollte vielleicht erklären, wie diese Gemeinden entstanden sind. Timothy hatte das gestern gut erklärt. Aus ganz Mindanao gibt es ungefähr 90 verschiedene Stämme und Völker. 12 davon sind muslimische Völker. Und diese Völker kommen dann zusammen, oder viele von denen kommen dann in die Stadt, um dort Arbeit zu suchen. Dadurch, dass das aber schwierig ist, die sind nicht gut ausgebildet, haben keine gute Vorbereitung, enden die in den armen Vierteln. Und dann sind die bei uns in Bukana und die sagen dann, okay, jetzt haben wir Jesus kennengelernt, aber wir möchten auch, dass unsere Verwandten in dem Dorf hier und in dem Volk hier, bei den Mandaya, bei den Matxaluk und bei den Bagobo und so weiter, so heißen die Völker, dass ihr da auch Gemeinde gründet. Und dadurch sind dann die neuen Gemeinden in den Bergregionen entstanden. Vielfach, wie gesagt, wo Kommunisten aktiv waren, es war so jeweils oft gefährlich, dorthin zu gehen. Und jetzt die Gemeinden, die etabliert sind, die haben jetzt ihre Leiter, Co-Leiter geschickt, sodass wir sie ausbilden in Kursen, die wir regelmäßig abhalten. Und das war jetzt einer unserer letzten Kurse, den wir dieses Jahr gemacht haben, für angehende Gemeindeleiter und Mitarbeiter in Gemeinden, damit wir auch in den vielen Gelegenheiten wahrnehmen können, neue Gemeinden zu gründen. Denn die Dörfer, die eine Gemeinde gegründet haben, die sagen, ja, wir möchten gerne im nächsten Dorf eine Gemeinde gründen. Und so ist zum Beispiel auch die Gemeinde in Piak entstanden, wo euer Pastor Markus gepredigt hat. Da hatten wir eine Gemeinde an der Hauptstraße und die hatten Verwandte in diesem Dorf, 2 Stunden durch den Schlamm zu wandern, und haben wir einen Bruder hingeschickt und der hat dann unter einem heiligen Baum Lobpreis gemacht. Die Wurzeln von diesem heiligen Baum, also so genannt heilig, von Geistern bewohnt im Glauben der Mandaya-Völker. Dieser Baum, die Wurzeln sind so groß wie diese Halle, der geht 200 Meter in die Höhe. Und dann hat dieser Bruder da Lobpreis mit Gitarre gemacht. Und die Leute in dem Dorf, die dachten, oh, jetzt fällt er gleich tot um. Oder der Blitz schlägt ihn. Oder der wird krank und kommt nicht mehr wieder. Und dann ist er Woche für Woche, hat dort Lobpreis gemacht, hat seinen Verwandten und den anderen das Evangelium gebracht. Und die waren alle in Angst vor diesen Geistern. Aber nach Wochen dieser Arbeit hörten sie zu und sie dachten, ah, dieser Gott, den er dort predigt, der ist mächtiger als der Gott dieses Baumes. Halleluja. Und dadurch ist dann diese Gemeinde dort entstanden. Die war dann einmal noch durch einen Taifun platt gemacht, haben wir wieder aufgebaut. Und in dem Taifun sind alle diese heiligen Bäume, die 200 Jahre standen, sind alle platt gemacht worden und nicht mehr wieder aufgebaut worden. Halleluja. Und jetzt sind in vielen der Dörfern ein Großteil der Bevölkerung haben das Evangelium gehört, sind auch zur Gemeinde gekommen, sodass, wenn du so ein kleines Dorf hast, dass der Anzahl oder der Prozentsatz von Christen in dem Dorf, das ist ganz erstaunlich eigentlich. Ja, wenn du siehst, du hast das ja gesehen, ne? Dass da viele Menschen zusammenkommen in so einem kleinen Dorf. Und dann noch kurz über die Rette ein Kind-Patenschaften. Wir haben etwa 40 Kinder, die ursprünglich an Unterernährung leiden. Dann behalten wir sie weiter im Programm. Ihr seht, viele waren auch sehr kleinwüchsig am Anfang. Also mit 5 Jahren sehen sie noch so aus wie 3 Jahre alt, auch nach asiatischem Standard. Und die bekommen also jeden Tag Mahlzeiten von uns in der Woche und auch Hilfe bei der Ausbildung. Also sobald sie aus der Unterernährung raus sind, ein großes Problem auf den Philippinen ist, dass die Kinder die Schule nicht fertig machen. Und das ist so toll hier in Deutschland. Jeder geht zur Schule, ja, und fast alle machen die Schule fertig. Also zumindest die ersten 12 oder 13 Jahre, wie das in Deutschland ist. Und hier schenken wir Geschenke, die aus Deutschland kommen, an die Kinder im Retter ein Kind-Programm. Die freuen sich ganz toll über die Weihnachtsgeschenke, die sie sonst nicht bekommen würden. Denn Weihnachtsgeschenke sind nicht so selbstverständlich. Das können die meisten Eltern sich nicht leisten. Dann schauen wir mal, dann kommt Evangelisation als nächstes. Wir haben regelmäßig Evangelisationen in unserer Nachbarschaft. Und beten auch für Heilungen, sehen, dass Menschen geheilt werden und die kommen dann in die Gemeinde. Und das ist einfach ein ganz großer Segen. Wir hatten auch Missionare, die dort gepredigt haben. Und es kommen immer viele zusammen. Das ist so eine Sporthalle ganz in der Nähe von unserer Gemeinde. Wir machen das auch in den Dörfern. Und wir sehen immer, dass viele Menschen zusammenkommen und auch die Kraft Gottes erleben. Dann weiter noch. Ja, wir haben dann regelmäßig Taufen. Während der Pandemie war es besonders schwierig, da durften die Jugendlichen gar nicht aus den Häusern und haben gesagt, ja, was machen wir mit denen? Da waren eine ganze Reihe, etwa 15, die wir taufen wollten und wir durften da nicht taufen, wir durften da nicht und keiner durfte an den Strand oder an den Fluss. Und dann haben wir gebetet, ja, wo gehen wir hin? Und da hat der Herr uns so ein Inland Resort wie so ein Ferien, wo wir jetzt wohnen, wie heißt das? Freizeitheim, genau. Ja, so ein Freizeitheim und da gab es einen Swimmingpool und das war das Einzige, was offen war. Und dann sind wir dann über Umwege dorthin und es geschafft, mit allen Jugendlichen dort im Jahr 2021 eine Taufe zu machen. Und die waren so gesegnet, weil die waren das ganze Jahr nicht aus dem Haus gekommen. Und das war einer der Jugendlichen, die wir da getauft haben. Dann weitere Fotos von den Stammesgemeinden. Das ist eine der Gemeinden in Mandaya. Wir haben auch oft Hochzeiten dort. Das heißt, wir machen dann Eheseminare, manchmal mit 7 Paaren auf einmal, weil die haben das so lange vor sich hingeschoben und konnten sich keine Hochzeit leisten. Und dann machen wir quasi eine kleine Massenhochzeit. Hier waren die 7 Ehepaare, die wir dann in einem Seminar ausgebildet haben. Und dann haben wir sie dann kurz danach verheiratet. Das war jetzt auch in Piak in der Gemeinde, diese Hochzeit. Und das war noch eine andere Hochzeit in Bukana. Und das ist einfach ein Segen zu sehen, dass Menschen, die zu Jesus kommen und sehen, ja, wir leben zusammen, wir haben Kinder, eigentlich möchten wir das recht machen vor Gott. Und die heiraten dann. Und das ist ein ganz großer Segen. Halleluja. Das ist der Weg nach Piak, zu dieser Gemeinde, die nicht so leicht zu erreichen ist. Wir können schnell weiterklicken. Wir sind dann auch mit dem Pickup, mit dem Vierradgetriebenen unterwegs, der nicht immer funktioniert. Und was wir auch erlebt hatten jetzt mit dem Team, wo wir da waren, da ist der Kühlerventilator ist uns um die Ohren geflogen, wortwörtlich, fast mir ins Gesicht geflogen. Und dann mussten wir den ganzen Tag zubringen, um den zu reparieren. Hier geht es weiter in dieses Dorf, auf diesen Straßen, sogenannten. Viel der Wirtschaft dort ist Baumwirtschaft und oft wurde auch illegal abgeholzt, besonders vor dem Taifun. Jetzt gibt es nicht mehr so viel. Wir dürfen gern weiter. Hier bin ich mit Timothy. Dann, das ist das Taxi dort. Auch wenn ihr zu Besuch kommt, dann dürft ihr auch gerne mit dem Taxi fahren. Da passen 4 Leute drauf. Oder die Pastorenfamilie bei uns in Panansalan. So sind die auf dem Weg jedes Wochenende. Die haben noch mehr Kinder, aber es passen nur 2 drauf, also das passt dann. Ja, das ist deren Gemeinde in Panansalan, ist eine ganz tolle Gemeinde, wunderbar gewachsen, jetzt sehr angegriffen, braucht Gebet, weil letztes Jahr wurde der Co-Pastor ermordet und den seht ihr auf dem nächsten Foto, glaube ich. Ja, ganz rechts, da ist er mit seiner Frau und hatte freudig Gott gedient bis zum letzten Tag, wo er plötzlich erschossen wurde und er hinterlässt ein großes Loch für die Gemeinde. Aber der Pastor macht weiter, der gibt nicht auf. Die Gemeinde war auch schon mal durch einen Taifun platt gemacht. Und egal was kommt, wir wissen, dass alles zum Guten dient durch Gott, in der Liebe Gottes. Und diese Pastoren, die lieben Gott, die lieben Jesus, die geben nicht auf. Ja, hier sind wir mit dem Missionsteam im Februar unterwegs. Auf dem nächsten Foto, da könnt ihr sehen, ja, da siehst du dich da? Ja, okay, und die haben es alle geschafft. Also einer hat es sogar geschafft, nicht hinzufallen und sogar keinen Schlamm an der Hose zu haben. Also keiner von uns hat das geschafft, aber einer der Filipinos, der Bruder da links, das war echt ein Wunder. Also wie man da, der sah so perfekt sauber aus, ja. Und das sind die Orte, an denen wir das Evangelium bringen. Es gibt so ein Wort, das sagt, das Evangelium ist kostenlos, aber das Überbringen des Evangeliums, the delivery is costly, das Überbringen des Evangeliums kostet viele Opfer oder muss viele Opfer gebracht werden. Und das ist auch hier der Fall. Und das ist so unsere Arbeit, wo wir uns darauf konzentrieren. Am Ende, das Foto gehe ich noch drauf ein. Ja, hier sind wir in dieser Gemeinde in Piak. Und das, oh, da bin ich ja schon über die Zeit jetzt. Ja, wenn wir noch Zeit haben, gehe ich noch auf dieses Foto ein. Das ist auch eine ganz tolle Geschichte. Denn wir möchten auch ein wenig Zeit mit der Predigt verbringen und euch das Wort Gottes geben in Bezug auf Mission. Und ja, da hat mir der Herr was aufs Herz gelegt, was aus unserer Erfahrung aus den Philippinen hervorkommt, gerade in den letzten Jahren, aber schon länger, was vielleicht anders ist, als wir es in Deutschland erleben. Und deswegen möchte ich gern, dass wir Matthäus 24 von Vers 3 bis 14 aufschlagen. Der Schlüsselvers kommt am Ende, aber ich würde gerne das auch einführen in dem Zusammenhang. Und die meisten von euch kennen den Vers sicher, aber ich werde dir ein bisschen erklären, wie wir das aus philippinischer Perspektive verstehen und erleben und auch erlebt haben als Pastoren in unserem Pastorenkreis, aber auch mit vielen Gemeinden drumherum. Lass uns kurz lesen die ersten Verse dort heraus. Als Jesus später am Abhang des Ölbergs saß und mit seinen Jüngern allein war, baten sie ihn, sag uns doch, wann wird das geschehen? Welches Ereignis wird das kommen und das Ende der Welt ankündigen? Ja, also Jesus ist zusammen mit seinen Jüngern und die fragen ihn, das ist jetzt schon quasi zum Ende von Jesu Dienstzeit, die fragen ihn, was wird passieren in der Zukunft? Wann kommst du wieder? Wann wird das Königreich kommen, das ewige Königreich? Und welche Zeichen werden davor passieren? Wie können wir das wissen, wann die Zeit gekommen ist? Und dann antwortet Jesus, Lasst euch von keinem Menschen täuschen, denn viele werden unter meinem Namen auftreten und von sich behaupten, ich bin der Christus, der von Gott erwählte Retter, und so werden sie viele in die Irre führen. Ihr werdet von Kriegen hören und davon, dass Kriege drohen. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Das muss geschehen, das bedeutet noch nicht das Ende. Also das ist erstmal die Einführung dazu. Hier sehen wir, dass Jesus schon mal eins der Zeichen gibt. Darauf werde ich noch näher eingehen, wie wir das erleben, auch in unserer Stadt. Aber er sagt, diese Dinge, die passieren, Kriege zum Beispiel. Wir haben jetzt zu dieser Zeit drei verschiedene Weltkriegsherde eigentlich. Einer davon ist bei uns auf den Philippinen. Da wird das Südchinesische Meer oder das Westphilippinische Meer von amerikanischen Truppen verteidigt. Wir haben 7 neue Militärbasen auf den Philippinen, die unter Umständen Taiwan verteidigen wollen und deswegen dort aufgebaut werden. Und das ist einer der Weltkriegsrisiken. Dann wisst ihr natürlich alle hier aus nächster Nähe über die Ukraine und was da vor sich geht. Und auch als Christen kümmern wir uns auch besonders über das, was seit dem Oktober letzten Jahres, glaube ich schon, wann war das? Ja, seit dem Hamas-Angriff dort in Israel passiert und wie dort die Gefahren sind von Ländern drumherum, die sich mehr und mehr gegen Israel stellen. Und das haben wir und das hatten wir natürlich auch schon über Jahrzehnte. Aber auf den Philippinen haben wir das persönlich erlebt. Wir hatten von 2017 bis 2018 wurde eine große Stadt, so groß wie Augsburg, wurde durch 1000 Terroristen eingenommen. Und die Leute mussten alle fliehen. Und die wollten die in 2 Tagen befreien. Es dauerte aber 5 Monate und die ganze Stadt war total zerbombt, so wie hier nach dem Zweiten Weltkrieg. Hunderttausende Flüchtlinge, aber es war eine Gelegenheit für das Evangelium. Einer unserer Vorstandsmitglieder, ein ehemaliger, also aus einer ehemalig muslimischen Familie, er ist dorthin regelmäßig in diese gefährlichen Regionen, wo dort noch die Bomben flogen sozusagen, teilweise mit militärischer Begleitung in Gebiete, wo die terroristischen Kernregionen sind und hat da das Evangelium verkündigt. Weil Gott einfach in dieser Zeit, auch in dieser Zeit dieses Krieges, Türen geöffnet hat, die es vorher nicht gab. Aber jetzt, Gott sei Dank, haben wir wieder Frieden und diese Türen sind immer noch offen und wir können dort in diese Regionen, wo diese Geflüchtlinge dann aus dieser Stadt gelandet sind, und wir können ihnen das Evangelium bringen zu diesen muslimischen Völkern, die sonst sehr, sehr verschlossen sind. Aber wir haben auch welche in unserer Stadt, wir hatten auch welche in unserer Gemeinde, die sind in Bukana an einer bestimmten Ecke, in diesem Armenviertel und sehr dicht gedrängt und da haben wir auch Gelegenheit, ihnen das Evangelium zu bringen. Nun, aus der Perspektive der philippinischen Pastoren ist oft so, wenn man über diese Dinge spricht und Geschwister dann auch sagen, was wird alles passieren, werden wir das alles erleben und so weiter. Und manche bekommen dann auch Angst und denken, dann will ich lieber nichts von wissen oder so. Und da ist der eine Vers, der hier wirklich hervorsteht, wo Jesus sagt, ihr werdet von diesen Sachen hören, ja? Was in China passiert, was im Nahen Osten passiert, was in der Ukraine passiert. Aber lasst euch dadurch nicht erschrecken oder macht euch keine Sorgen. Das ist Teil dieser Zeit, der Vorbereitung auf Jesu Wiederkunft. Das heißt, wir dürfen im Frieden sein, wir dürfen in der Freude sein. Wir brauchen das nicht leugnen, wir brauchen das auch nicht zu stark hervorheben, sodass Leute Angst bekommen sollen. Wir dürfen einfach sehen, wir dürfen uns freuen, dass Jesu Wiederkunft real ist. Auch wenn es schon 2000 Jahre dauert, ja, die Spötter gibt es immer, die sagen, er kommt nie wieder zurück, aber wir wissen, dass Jesus zurückkommt und das sind Teile der Zeichen davon. Da steht aber, das alles muss geschehen, das ist aber noch nicht das Ende. Und dann spricht er noch weiter davon, wie es verschiedene Naturkatastrophen geben wird, Hungersnöte, Erdbeben, auch wieder aus philippinischer Perspektive. Wir haben selber Erdbeben von 6 bis 7 erlebt, teilweise ganz nah dran. Die Anzahl von Erdbeben mit Stärke 7 ist erstaunlich. Also wir erleben in der Stadt oft Erdbeben, dass es schüttelt und dann als Familie haben wir dann schon das Signal, geht schnell die Treppe runter, vor die Tür, vor das Haus, weil könnte ja irgendeine Mauer zusammenfallen. Und da sind wir schon seit Jahren trainiert drin. Ja? Und dann oft ist so ein Erdbeben nah dran, es gibt große Schäden, Gemeinden, die auch beschädigt sind oder Menschen, die ihre Häuser verloren haben, zum Beispiel in der Nähe unseres Vulkans. Wir haben den größten Berg der Philippinen in unserer Nähe, ein 3000 Meter hoher Vulkan, der angeblich erloschen ist, ja, glücklicherweise. Und da gab es drei Erdbeben von 6,5 vor wenigen Jahren und da sind wir dann hin und haben dort gepredigt, weil die Leute hatten, ganze Dörfer waren einfach platt. Da gab es keine Häuser mehr, da war eine Familie mit vielen Kindern und Gott hatte sie beschützt. Die hatten in der Nacht in dem Haus nicht übernachtet, aber das Haus war platt. Und wir sehen dort Gottes Wunder und die haben sich so gefreut, als wir dann auch das Evangelium gebracht haben und Hilfe gebracht haben. Vers 8, ja, ich kann nicht das Ganze predigen, das wäre zu viel, das ist eine riesige Botschaft, aber ihr wisst, dass all diese Zeichen ja noch nicht das Ende sind, sondern das sind nur die Geburtswehen, das ist quasi ein Zeichen, es wird intensiver und wir dürfen uns seelisch und praktisch darauf vorbereiten, als Gemeinde, als Christen, aber auch im Frieden bleiben, weil die ganze Welt, wenn du heute Nachrichten schaust, dann ist entweder die Krise oder die Krise. Die wollen uns alle Angst machen, ja? Aber Jesus sagt, habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Und das haben wir auch gelernt während der Pandemie, ja? Es wurde so viel Angst verbreitet, niemand wollte mit jemandem sprechen, es wurde Abstand musste man halten und wir waren ängstlich, wir sollten ängstlich sein vor den Mitmenschen. Aber wir haben uns gesagt als Gemeinde, nach 2 Monaten, sobald die Sperre weg war, also wir durften 2 Monate gar nicht raus, aber dann haben wir Gemeindegottesdienste wieder angefangen. Und am Anfang waren die Leute noch ganz vorsichtig, aber dann hat Gott gesegnet und es sind Menschen waren hinzugekommen, auch durch die Online-Gottesdienste, die in der Zeit, dann, die wir zum ersten Mal gemacht hatten, die einfach in den Häusern zusammengekommen waren. Und die hatten einfach ihr Handy aufgebaut, in den Häusern, in den Nachbarschaften, in Bukana, einen kleinen Bluetooth-Lautsprecher daneben, ihre Nachbarn eingeladen. Und da es keinen zentralen Gottesdienst gab, gab es diese kleinen Gottesdienste in den Häusern. Und dadurch waren viele neue Familien, da waren so viele Familien dazugekommen in der Zeit, dass wir einen zweiten Gottesdienst machen mussten. Also das war einfach ein Wunder Gottes, dass er dadurch gewirkt hat. Aber auch, weil die Leute eben nicht so viel Angst hatten. Sie hatten keine Angst, ihre Nachbarn einzuladen. Und ist auch keiner krank geworden, ja, keiner ernsthaft an Corona erkrankt. Weil wir Jesus kennen und seine Kraft kennen. Dann geht es weiter in Vers 8, okay. Dann werdet ihr gefoltert, getötet und in der ganzen Welt gehasst werden, weil ihr euch zu mir bekennt. In Mindanao erleben wir das natürlich, besonders in den muslimischen Regionen, wie schon erwähnt wird. Da gibt es zwar jetzt ein Friedensabkommen, das bedeutet aber auch, dass ab 2025 die muslimischen Regionalregierungen, die muslimischen Provinzen, die 100%ige Macht haben, unter einer Organisation, die ideologisch ganz ähnlich wie die Hamas ist, die aber jetzt an der Regierung ist. Ja? Also die sind von denselben Leuten ausgebildet. Und wir wissen noch nicht, was kommen wird. Wir beten einfach, dass diese Zeit des Friedens weitergeht, aber wir wissen es nicht. Und die Herausforderung, die Christen, die sich dort treffen unter den Muslimen, natürlich treffen sich im Geheimen, viele werden sich vom Glauben abwenden, einander verraten und hassen. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele verführen. Das war jetzt für uns ganz aktuell, auch bevor wir geflogen sind. In den letzten Tagen vor unserem Flug, da war eine Kirche, die von einem Sektenführer geleitet wird, die ist direkt am Flughafen. Dieser Sektenführer hat hunderttausende Anhänger, angeblich, und der hat die größte Kirche so am Ort. Der hat von sich behauptet, dass er der ernannte Sohn Gottes ist, der ernannte Sohn Gottes, und der Besitzer des Universums, ja, also schon heftig. Und wir haben auch einige von, also ehemalige von seiner Kirche da, die haben wir auch bei uns aufgenommen, die sind dann zum Glauben gekommen oder die sind dann, haben sich dann, sie haben dieser Täuschung dann nicht mehr erlegen. Aber es gibt noch viele Tausende und die hatten sich dann vor dem Flughafen versammelt, die Straße blockiert, Feuer gemacht, weil dieser Sektenführer jetzt verhaftet werden soll. Der hat Kinder missbraucht, der ist vom FBI in Amerika angeklagt, der ist in den Philippinen angeklagt und da soll Recht geschehen. Es ist aber nicht leicht, weil der ehemalige Präsident der Philippinen auf seiner Seite ist. Das könnte also quasi zu einem Putschversuch führen, nur weil die versuchen, ihn festzunehmen. Und so ein paar Tage vor unserem Flug konnte man gar nicht zum Flughafen, aber wir haben gebetet, dann war an dem Tag des Fluges war alles frei, aber 2000 Polizisten waren immer noch aktiv zu versuchen, ihn festzunehmen, diesen angeblichen Sohn Gottes. Solche Täuschungen gibt es und für uns ist es auch ein Zeichen dieser Endzeit. Und dann, weil Gottes Gebote immer stärker missachtet werden, setzt sich das Böse überall durch. Die Liebe wird bei den meisten erkalten. Aber wer bis zum Ende standhält, der wird gerettet. Die rettende Botschaft vom Reich wird auf der... Und jetzt kommt der Schlüsselvers. Ja? Bevor ich dazu komme, würde ich noch eine kurze Einführung machen. Dieser Schlüsselvers ist in einem Zusammenhang, der fängt an in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 2. Der Geist Gottes wird ausgegossen auf die Menschen, auf die Geschwister. Sie erleben die Geistesgaben, sie erleben Wunder, sie erleben, dass Tausende zum Glauben kommen und die Gemeinde Christi wird geboren. Und die Gemeinde Christi hat einen Auftrag, die Kirche hat einen Auftrag und dieser Auftrag für das Gemeindezeitalter wird hier in einem Vers von Jesus zusammengefasst. Der Auftrag, aber auch eine Verheißung, dass es geschehen wird. Die rettende Botschaft vom Gottesreich wird auf der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker sie hören, denn dann erst wird das Ende kommen. Die rettende Botschaft, ihr habt es nochmal auf dieser Folie. Das ist der Schlüsselvers. Das ist auch eine Verheißung und ein Aufruf für Mission. Denn wir sollen nicht aufgeben in dieser Zeit. Wir müssen denken, dieser Vers ist in einem Zusammenhang von all diesen Schwierigkeiten, wie wir es in Mindanao erlebt haben, im Zusammenhang von Bürgerkrieg quasi. Aber das Evangelium geht weiter. Und neue Gemeinden werden gegründet. Das Evangelium geht weiter, auch wenn Verfolgung ist, auch wenn Kinder in den Schulen gemobbt werden. Ja, das passiert auch auf den Philippinen immer mehr. Und auch die Kinder im Rette-ein-Kind-Programm, denen müssen wir zur Seite stehen, den Teenagern müssen wir zur Seite stehen, weil immer wieder Versuchungen kommen, gerade in dem Viertel, aber auch allgemein, dass sie von Jesus weggedrängt werden sollen. Und das passiert aber trotzdem oder auch gerade deswegen wird diese Botschaft verkündigt werden, damit alle Völker sie hören. Alle Völker, das sind auf den Philippinen noch viele unerreichte Völker, unerreichte Dörfer. Wir haben noch 26.000 Barangays, das sind Dörfer bei uns, Dorfbezirke, die noch keine Gemeinde haben. Und da möchten wir Gemeinden gründen, mithilfe natürlich unsere sendenden Gemeinden hier in Deutschland mit Hilfe von Leuten, die kommen, mit Hilfe von dem, was jeder dazu beiträgt. Denn das ist unser Auftrag, das ist der Auftrag von jeder Gemeinde im Reich Gottes, dass dieser Auftrag erfüllt wird. Und ich weiß, wir hatten mal das Ziel, das bis zum Jahr 2000 zu erreichen. Hat aber leider nicht geklappt. Und vielleicht ist Jesus deswegen noch nicht zurückgekommen. Ja, nicht wegen all den anderen Zeichen, die sind ja quasi schon erfüllt, ja, die ganzen Katastrophen und so weiter und Seuchen und Kriege. Nein, aber dieses Zeichen, der Auftrag der Gemeinde, dass wir alle das Evangelium verkündigen und zwar allen Völkern, natürlich auch den ganzen deutschen Völkern und den Völkern, die in Deutschland wohnen. Und dass dann erst das Ende kommen wird, erst dann kommt Jesus zurück. Und wir wissen auch, wir brauchen uns keine Sorgen machen über all diese Zeichen, denn letztendlich sehen wir es, dass Jesus derjenige ist, der die Schriftrollen öffnet, der in der Offenbarung sagt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Und einer dieser Zeichen, die wir wollen, dass erfüllt wird, ist, dass jedes Volk erreicht wird mit dem Evangelium. Es braucht dafür noch tausende Missionare. Es braucht dafür noch tausende Gemeindegründer in Bereichen, wo es noch keine Gemeinde gibt. Ja? Die Leute in diesen Dörfern, die hören auch nicht das Evangelium, wenn keiner dorthin geht. Wie sollen sie das Evangelium hören, wenn es ihnen keiner predigt? Im Römer 10. Das Evangelium ist die Kraft Gottes zur Errettung. Deswegen sind wir da. Das ist die Kraft Gottes im Evangelium und auch mit der Kraft Gottes, die mit uns geht. Und dazu braucht es Gemeinde, dazu braucht es gesunde Gemeinden. Ich habe jetzt meinen Timer ganz verloren. Weiß gar nicht, wo ich jetzt bin. Aber ich wollte es noch abschließen mit einer Geschichte, die uns besonders bewegt hat, aus einer dieser Gemeinden. Gemeinde ist total wichtig für das Wachstum des Königreich Gottes. Gemeindegründung bedeutet Wachstum im Königreich Gottes. Wo neue Gemeinden gegründet werden, da breitet sich das Königreich Gottes aus. Und wir möchten von jeder Gemeinde, die wir haben, Zweiggemeinden gründen. Und dazu brauchen wir mehr Mitarbeiter, dazu brauchen wir mehr Hilfe, dazu braucht es einfach noch einen starken Durchbruch. Und wir sind so dankbar, dass die nächste Generation Timothy und seine Frau jetzt dabei ist, dass wir das auch in guten Händen wissen. Selbst wenn wir mal alt werden, ja, so alt fühle ich mich noch nicht, aber natürlich ist die nächste Generation schon am Start und die bilden wir aus. Und da gibt es ein Zeugnis, wo Gemeinde einfach zur Rettung beigetragen hat. Eine junge Frau zum Start der Gemeinde vor etwa 15 Jahren in Panansalan, in dieser Stammesgemeinde. Eine junge Frau, eine Teenagerin, ihre Eltern wurden ermordet, einer nach dem anderen. Sie war eng verbunden mit der Familie auch des Stammesältesten und einfach den Ältesten in der Gemeinde, aber die Gemeinde war noch sehr jung. Und zu der Zeit war sie so verletzt als Teenager, dass sie sich von Jesus abwandte. Sie wurde dann rekrutiert von den Kommunisten der Region. Sie hatte viele Gaben, wurde gut ausgebildet im Finanzwesen, in der Buchhaltung. Sie ist dann über einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren aufgestiegen in der kommunistischen Hierarchie. Wir haben tausende Rebellen und wurde dann zu einer der Leiter, heiratete einen Scharfschützen, der viele Dutzend Menschen auf dem Gewissen hatte. Und die beiden, sie sagt uns dann, ich habe sie interviewt, eingehend interviewt, ihr dürft gerne das letzte Foto von der ersten Serie zeigen. Das ist die verlorene Tochter. Und sie erzählte uns, wie sie einfach Gott weggeschoben hat, wie die Kommunisten auch gesagt haben zu Weihnachten, ja, Gott gibt's nicht. Und ihr Herz war so verhärtet. Sie sagte, sie wusste von ihrer Familie, hatte aber nie mit ihnen gesprochen, über viele Jahre hinweg. Und dann merkte sie einfach, dass sie wollte quasi idealistisch den Dörfern helfen, aber auch Rache haben für das, was ihren Eltern angetan wurde. Und dann, ihr Bruder streckte sich nach ihr aus. Ihr Bruder war durch die Familie, er ist dann zum Militär gekommen, um ihr zu helfen, nicht um sie abzuschießen, weil das Militär hatte sie auf der Abschussliste. Und dann hat die Familie die ganze Zeit für sie gebetet. Sie haben es nicht aufgegeben. Und dann sagt sie, ihr Herz, obwohl es total verhärtet war, spürte sie, dass die Liebe Gottes da ist von der Gemeinde, dass die Liebe Gottes da ist von ihrer Familie, dass die sie nicht aufgegeben hatte. Und dann hat sie und ihr Ehemann Verhandlungen gemacht über den Vermittler, über ihren Bruder, dass sie aufgeben, dass sie sich ergeben würden dem Militär. Und das war ein Riesending, weil viele Militärs wollten sie töten und wollten, dass sie, dass die beide das nicht überleben. Das heißt, es wurde im Geheimen Verhandlungen gemacht. Dann gab es noch in letzter Minute eine Änderung, was ihnen das Leben gerettet hat, wo der Bruder das vermittelt hat, dass sie in einer Großstadt sich ergeben konnten. Und das ist jetzt schon 2 Jahre her. Vor einem Jahr hat sie zum ersten Mal öffentlich Zeugnis darüber gegeben und hat gezeigt, wie zerbrochen sie ist, wie sehr sie Vergebung braucht, wie sehr sie Leid Menschen angetan hat durch ihre Taten. Und sogar ihr Mann ist durch diese Sache zum Glauben gekommen. Ja? Und sie haben beide Amnestie bekommen vom Militär. Es laufen noch Gerichtsverhandlungen, es kann also sein, dass sie noch ins Gefängnis kommen. Aber das Wunder auf den Philippinen ist, dass viele, die ehemals Kommunisten waren, die auch bei uns in der Gemeinde sind, auch der Arnold, der letztes Jahr erschossen war, der war ein kommunistischer Richter, die haben alle Amnestie bekommen, ja, und haben dann angefangen, Gott zu dienen. Und diese beiden, sie leben einfach jeden Tag durch Gottes Gnade, weil jeden Tag könnte vielleicht jemand Rache nehmen, vom Militär oder von den Kommunisten. Aber sie sind in der Gemeinde durch Gottes Schutz, geben Zeugnis. Und das, was sie am meisten beeindruckt hat, ist einfach, dass die Liebe Gottes und die Liebe der Geschwister auch nach über 10 Jahren des Abfalls vom Glauben, ja, hier in der Bibelstelle steht ja auch vom Abfall, wie Menschen erkalten und so weiter, wie das Herz sich verhärtet. Und da denken wir, ja, können die überhaupt noch zum Glauben kommen? Ja, auch bei manchen Verwandten oder Freunden oder so. Da kann ich sagen, da darf ich euch sagen, ja, durch Jesus ist alles möglich. Ja, durch Jesus ist alles möglich. Jeden, den er kennt, auch die, die am meisten von Jesus weg sind, die können noch zum Glauben kommen. Auch wenn sie sich so sehr dagegen streben. Und das ist das Wunder der Kraft des Evangeliums und das Wunder der Liebe einer Familie, der Liebe der Geschwister, der Liebe der Gemeinde. Die kann durchbrechen, auch wenn die Herzen verhärtet sind. Und wir fühlen uns auch geborgen in eurer Liebe. Es gibt viele Gelegenheiten, diese Liebe auszudrücken. Wir haben von der Ecclesia, hast du das schon erzählt, gestern, da ein Go-Team. Es kommen 3 junge Frauen dieses Jahr auf die Philippinen. Das ist also eine Gelegenheit auch hier für Jugendliche, die das mal erleben möchten, für 3 Monate auf den Philippinen zu dienen. Das wird voraussichtlich einmal im Jahr stattfinden oder einmal alle 2 Jahre. Und wenn ihr daran interessiert seid, dann könnt ihr gerne mit uns in Kontakt treten. Das ist 3 Monate Einsatz in den Bereichen, den ihr gesehen habt. Wir haben auch oft Besucher auf den Philippinen von Geschwistern, die mal kommen, so wie das deutsche Team mit Pastor Markus. Und da seid ihr auch herzlich willkommen, für einige Wochen mal reinzuschauen. Und natürlich bitten wir um eure Gebete, wir bitten um eure Unterstützung, denn alles, was ihr geben könnt, das hilft, auch das Kleinste hilft, denn ist eine wachsende Arbeit und wir haben mehr Mitarbeiter dazu und wir möchten, dass das Ganze weiter multipliziert, denn es gibt noch so viele Dörfer, so viele Gemeinden, die wir mit dem Evangelium erreichen möchten. Wir danken euch einfach, wir danken euch für das, was ihr schon tut in Mission. Ich sehe das auf der Missionswand, das ist ganz, ganz toll. Ihr habt ein Herz für Mission und wir freuen uns, dass wir euch kennenlernen durften heute und gestern und dass wir hoffentlich weiter in Kontakt bleiben können und erleben können, wie Gott was macht und wie wir zusammen was auf den Philippinen erreichen können. Darf ich noch für euch beten? Denn wie machen wir das? Lass uns zusammen aufstehen und für Mission beten. Wir sind Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen erben. Geschwister, die 10 Jahre gewartet haben auf Errettung, ja, über mehr als 10 Jahre. Geschwister, die Gemeinden gründen, die nicht aufgeben. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Lass uns zusammen beten für Mission und ich möchte auch für euch beten, für das, was der Herr euch gegeben hat als Gemeinde, was so wertvoll ist. Oh, Halleluja. Vater, wir danken dir, dass wir hier zusammen dich verherrlichen dürfen, dass wir einfach erzählen können, was du tust. Wir tun es nicht in unserer Kraft, wir können es gar nicht, Herr. Wir tun es in unserer Schwäche, Herr. Und jede Familie, die hier ist, jeder, der hier ist, der hat eine Geschichte, ein Zeugnis zu erzählen von deiner Kraft, von deiner Treue, von deiner Liebe. Und Herr, ich möchte einfach beten für die Jugend, für die Kinder, für die Erwachsenen, für die Älteren, für jede Familie hier, dass sie von deiner Berufung, von deiner Vision das ergreifen, dass sie gesegnet sind in dem, was sie schon machen. Und Herr, dass sie mehr erkennen von dem, was du für das Gemeindezeitalter vorhast, dass jedes Volk errettet wird, dass jedes Volk sich vor dem Thron Gottes versammelt, dass wir alle Völker erleben im Lobpreis. Ja, dass wir dürfen auch gerne zusammen singen und jetzt in diesem Lied Gott verherrlichen, Herr. Halleluja, denn wir wissen, vor deinem Thron werden wir gemeinsam zusammenkommen. Alle Völker, alle Nationen, alle Sprachen, jedes noch so kleinste Volk und jedes große Volk wird vor dir sein. Das ist die Verheißung, dass wir diesen Auftrag erfüllen werden, dass wir ihn erfüllen können, dass es möglich ist, dass das, was du uns schon gegeben hast, dass es ausreicht. Und Herr, wir danken dir, dass du diesen Glauben in uns freisetzt. Und ich möchte die Gemeinde einfach segnen, jeden Einzelnen in dieser Berufung zu wandeln. Und ich bitte auch, dass du mehr Missionare berufst, auch aus dieser Gemeinde heraus. Denn du bist der Berufende. Du bist der, der Arbeiter in die Ernte schickt. Du bist der, der es erfüllt. Und wir geben dir die Ehre, Jesus. Amen.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folg uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.